Wir haben in Europa zwei ganz wichtige Waffen, die die anderen nicht haben. Wir haben erstens einmal den Binnenmarkt, den haben die anderen auch, aber wir sollten den viel stärker als Waffe, als sinnvolles Instrument nutzen. Und das Zweite ist, wir haben viel mehr Partner auf der Welt, als wir glauben.
Das ist Wolfgang Schüssel. Der ehemalige Bundeskanzler Österreichs war ein durchaus gefragter Gast beim diesjährigen Lesefestival Buch Wien. Wolfgang Schüssel ist dieses Jahr 80 Jahre alt geworden und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Mit Zuversicht, was wir von gestern für morgen lernen können.
Und Schüssel ist mit den Eastside-Stories eng verbunden. Er ist, so wie Ursula Plasnik, die Sie ja in Folge 3 hören konnten, Gründungsmitglied und Boardmember von European Voices. Das ist ja unser englischsprachiges Quartalsmagazin zur Außenpolitik, das wir seit 2024 mit der Presse und der Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen gemeinsam herausbringen. Ich bin Thomas Seifert, Co-Chefredakteur von European Voices.
Und ich bin Martina Czarnowska, Co-Chefredakteurin von European Voices. Und heute liefern wir Ihnen den Mitschnitt einer Diskussion, die Presse-Außenpolitik-Chef Christian Ulsch auf der Buch Wien moderiert hat. Es ist eine Sonderfolge der Eastside Stories. Mit Wolfgang Schüssel diskutierten die Politologin Catherine Klüver-Eschbruck und Militärexperte Gerald Kahner über die Frage, Quo vadis Europa?
Und das ist ja eine Frage, die sehr gut zu uns passt, finden wir.
Hören Sie sich das an?
Ja, hören Sie sich an.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Ulsch. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Presse und Leiter unserer Auslandsabteilung. Wir wollen hier heute reden über den Umbruch, in dem sich die Welt befindet und wie Europa in diesem Umfeld bestehen kann. Ich glaube, jeder von Ihnen spürt es, dass etwas gewaltig in Bewegung geraten ist. Wir haben seit mehr als 3,5 Jahren Krieg, ein paar hundert Kilometer von Wien entfernt im Osten, in der Ukraine. Auch der Nahe Osten kommt nicht zur Ruhe, ein recht wackeliges Friedensabkommen dort. Also alles andere als beruhigende Aussichten. Aber wir haben hier drei Menschen, die nicht nur die Fähigkeit haben, sehr klar zu analysieren, sondern vor allem auch in der Lage sind, konstruktive Vorschläge zu machen und deshalb auch den Mut nicht verlieren. Ich möchte die drei Teilnehmer vorstellen. Wolfgang Schüssel muss man hier wirklich nicht vorstellen. Er war Bundeskanzler dieses Landes von 2000 bis 2007, davor Wirtschaftsminister und Außenminister, danach Mitdenker und Vordenker, wenn ich das so sagen kann. Wir arbeiten auch zusammen bei einem Magazin, das European Voices heißt. Herzlich willkommen, Wolfgang Schüssel. Bitte mal einen Applaus. In der Mitte sitzt Catherine Klüver-Eschbrook, eine deutsch-amerikanische Politologin, die ihre Karriere begonnen hat beim Fernsehen. Aber das ist schon länger her, bei CNN gelernt hat, studiert hat und auch gelehrt hat in den USA. Direktorin war der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und jetzt bei der Bertelsmann Stiftung ist. Herzlich willkommen. Last but not least, Militärexperte Gerald Kahner, bekannt aus Funk und Fernsehen. Auch er hat ein neues Buch verfasst, Der unterschätzte Kontinent, warum Europa die Zukunft gehört. Er war langjähriges Mitglied des Bundesheers, zuletzt im Rang eines Brigadiers. Schön, dass Sie da sind. Herr Dr. Schüssel, bevor wir den Blick in die Zukunft werfen, würde ich gerne mit einer Gegenwartsdiagnose beginnen, dieser Umbruchszeit. Und wenn Sie so drüber nachdenken, was sind für Sie die größten geopolitischen Herausforderungen, mit denen es Europa im Moment zu tun hat?
Gute Frage, schwierige Antwort. Ich habe das Gefühl, dass wir uns eigentlich rückwärts bewegen. Das ist meine Sorge. Ich war ja selber Zeitzeuge, ich war damals Bundeskanzler, 2001 hatten wir einen europäischen, 2000 war das sogar schon, hatten wir einen europäischen Rat in Lissabon und da haben wir großartig verkündet, Europa möchte in Zukunft der wettbewerbsstärkste Kontinent der Welt sein. Damals hatten wir ein Bruttoinlandsprodukt als EU, da waren die Briten natürlich noch dabei, das größer war als das amerikanische Bruttoinlandsprodukt. Heute sind die Amerikaner, selbst jetzt, wenn ich die Briten bei uns wieder mitrechne, was eigentlich unzulässig ist, sind die Amerikaner um mehr als ein Viertel vorn. Das heißt, wir bewegen uns eigentlich rückwärts. Und auch politisch habe ich in manchen Bereichen das Gefühl, jetzt geopolitisch, dass wir weit hinter die Errungenschaften, die wir schon gehabt haben, zurückfallen. Welthandelsorganisation, UNO, Sicherheitsratspolitik, die Art und Weise, wie wir die Themen der Zeit beschrieben haben, vom Klimaschutz angefangen bis hin zu den Menschenrechten, von der Zusammenarbeit in den verschiedensten Themenbereichen, die so notwendig sind, auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Du hast das Gefühl, wir bewegen uns eigentlich in Riesenschritten noch rückwärts, vielleicht 30, 40 Jahre zurück. Und das halte ich eigentlich persönlich für ganz gefährlich. Dazu kommt noch, dass wir in Europa eigentlich dazu neigen, immer mehr uns auf den eigenen Nabel zu konzentrieren. Dass wir nur mehr schauen, wie es uns geht. Das ist nicht gerade optimistisch machend jetzt, sondern wir versäumen eigentlich ein bisschen den Blick rund um uns. Und rund um uns gibt es so viele Chancen, dass wir eigentlich aufwachen müssten, ein bisschen mutiger sein, weniger auf den Status quo achten sollten, sondern auch die Chancen, die Opportunitäten der jetzigen Krise zu sehen. Denn jede Krise birgt eine ganze Reihe von Möglichkeiten und Chancen. Und wenn wir uns nur darauf konzentrieren, den Status quo zu halten, dann werden wir eigentlich die Chancen nie schaffen.
Frau Klüver-Eschbrock, es lauern ja nicht nur Chancen rings um Europa, sondern auch jede Menge Gefahren, wenn Sie es auf den Punkt bringen müssen. Worin besteht Ihrer Ansicht nach diese viel zitierte Zeitenwende, in der wir gerade leben?
Nee, ich glaube, das hat Bundeskanzler Schüssel schön gesagt. Wir sind oder haben seit 2001, seit Eintritt Chinas in die Welthandelsorganisation, sind wir in einem schlafwandlerischen Vakuum, wo wir das gemacht haben, was andere Weltmächte nicht gemacht haben, nämlich die politische Sicht auf Multilateralismus, Plurilateralismus. Das haben wir politisch getrennt von wirtschaftlichen Interessen. Und dann müssen wir jetzt dabei zusehen, wie die Volksrepublik China, wie auch die Vereinigten Staaten unter Donald Trump das machen, dass sie alles quasi bewaffnend aufladen. Besonders natürlich Themen wie Wirtschaftspolitik, Ressourcenpolitik, all diese Dinge, die wir strategisch nicht zusammengedacht haben. Und insofern sehen wir jetzt, einerseits sind es so tektonische Verschiebungen gewesen, also langsam sich ankündigende, die wir nicht haben wahrhaben wollen. Weil wir in unserer Hybris, in unserer Myopie immer gedacht haben, naja, in diesen verbündeten Verflechtungen haben wir auch diese entsprechenden Dinge in die Waagschale zu werfen. Das heißt, eine Zeitenwende, also jetzt eine Bruchstelle, wenn es auf einmal seismografisch wird, also viel mehr Energie auflädt, dann sind wir noch in der Position, als Scharniermacht, als Kapazität zu agieren, diese Dinge zusammenzuhalten. Und jetzt passiert das, was Wolfgang Schüssel beschrieben hat, dass wir jeden Tag merken müssen, ob das nun ist, dass wir merken, nicht nur haben wir in der Energieabhängigkeit von Russland also uns so abhängig gemacht, dass unsere Industriepolitik nicht mehr haltbar ist. Jetzt merken wir haben uns in den Rohmaterialien, in den klassischen Input-Ressourcen von China umgekehrt so abhängig gemacht, dass wir diese Abhängigkeitsspiralen immer wieder wiederholt haben, sodass wir über diese Zeitenwende fast kaum mehr agitatorischen Raum verfügen. Also kaum mehr, und das spüren unsere Wähler ganz entscheidend, dass so kleine Bewegungen kommen. Und in der Tat, wir nicht mehr das schaffen, was wir 92 in der Europäischen Union entwickelt haben oder hin wirklich zum Euro. Eine Vision, die uns nach vorne trägt, die aber eine ganz eigene Kraft entwickelt. Das heißt, die Zeitenwende ist da, sie kommt von außen und wir können sie nicht oder bislang jedenfalls nicht in Scharniere gießen, die uns dann wieder Optionen ermöglichen. Und da müssen wir eben wieder hinkommen.
Herr Kahner, Sie haben das auch in Ihrem Buch ausführlich dargestellt. Mir ist da eingefallen ein Vergleich, den die italienische Politologin Nathalie Tocci einmal gezogen hat, die gemeint hat, dass Europa so ein bisschen ist wie ein saftiges Huhn mitten im geopolitischen Dschungel. An Sie auch als Militärexperte die Frage, inwiefern ist im Moment eigentlich Europa auch auf sich allein gestellt? Inwiefern ist das schon gesickert und könnte sich Europa überhaupt alleine verteidigen im Moment?
Ja, ich sehe Europa im Moment sehr stark auf sich allein angewiesen. Dazu gehört zum Beispiel auch die Unterstützung der Ukraine in ihrem Überlebenskampf gegen Russland. Also Europa ist auf sich selbst gestellt und angewiesen und muss wohl oder übel diese Rolle in Zukunft erfüllen. Es muss sich ermächtigen, sozusagen diese Rolle selbstbewusster und mit Potenzial zu spielen. Wobei das Potenzial, wie ich auch versucht habe in meinem Buch ja darzulegen, wäre ja da. Das wirtschaftliche Potenzial wäre da, das geistige Potenzial wäre da, das soziokulturelle Potenzial ist unglaublich groß in Europa, größer als auf allen anderen Kontinenten. Also das sollte man durchaus positiv sehen und auf Basis dieser Vorzüge, auf Basis dieses Potenzials einfach ein paar Dinge weiterentwickeln, die Europa tatsächlich zu einer Großmacht, zu einer Weltmacht machen könnten, Europa als solches. Wobei, wenn ich von Europa spreche, spreche ich nicht nur von der Europäischen Union, sondern immer inklusive natürlich des Vereinigten Königreichs und auch Norwegens, also alle westlich demokratisch freiheitlich konstituierten Staaten Europas. Mhm. Und dieses Potenzial ist da und muss genutzt werden. Wohl oder übel, wenn ich sage wohl oder übel, was meine ich damit? Es bleibt uns in Wirklichkeit kaum eine Alternative. Warum? Weil das, was wir Zeitenwende nennen, in Wirklichkeit eine systemische Auseinandersetzung ist zwischen autokratisch geführten Staaten, sogar ganzen Kontinenten teilweise, und eben demokratisch konstituierten Staaten, die eine Lebensweise, so wie wir sie hier gewohnt sind, pflegen und diese Lebensweise beibehalten wollen. Das haben wir, glaube ich, auch in der österreichischen Öffentlichkeit, aber nicht nur in der österreichischen, vielleicht auch in der deutschen vor allem, und darüber hinaus der europäischen Öffentlichkeit noch nicht hinlänglich verstanden. Dass das eine systemische, existenzielle Auseinandersetzung ist, in der wir uns einfach behaupten müssen, wollen wir unsere Lebensart, unsere Lebensweise bewahren. Dazu gehört eben auch Investition in die militärische Macht. Ich denke nach wie vor, dass das spätestens seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, der ja erfolgt ist, weil Russland sich Hoffnungen gemacht hat, dass die Ukraine sehr rasch dem russischen System anheimfallen könnte. Spätestens damit war klar, dass der Spruch "Si vis pacem, para bellum", wenn du den Frieden willst, bereite dich auf einen Krieg vor, nach wie vor Gültigkeit hat. Mehr denn je, fürchte ich. Also ich denke, wir müssen uns von unseren sehr einfachen, teilweise einfachen und hoffnungsvollen, pazifistischen Hoffnungen befreien.
Herr Schüssel, glauben Sie, dass es so etwas geben müsste, wieder einen Versuch geben müsste, so etwas wie eine europäische Verteidigungsunion zu schaffen, die autonom ist? Interessanterweise gab es ja schon vor langer Zeit mal den Versuch, den haben damals die Franzosen unterminiert. Aber sollte Europa stärker in diese Richtung arbeiten, vielleicht sogar mit der Aussicht, dass es eine gemeinsame europäische Armee geben sollte?
Sie haben völlig recht. Also ganz am Anfang in den 50er Jahren, 51 bis 53, hat es ja die Idee gegeben, bevor man noch eigentlich die Eisenstahl, die Montanunion geschaffen hat, wollten wir eigentlich eine europäische Verteidigungsgemeinschaft, die EVG, schaffen. Und es ist dann eigentlich mit den 6 Gründungsmitgliedern, die später auch die EWG gegründet haben. Und es ist am französischen Einspruch der Nationalversammlung gescheitert, weil damals de Gaulle an die Macht gekommen ist. Und Konrad Adenauer hat damals erklärt, das ist für ihn die dunkelste Stunde, dass diese europäische Verteidigungsgemeinschaft gefallen ist und gescheitert ist. Und ich glaube einfach, die müsste man jetzt wiederum zustande bringen. Und ich bin eigentlich heute, muss ich sagen, zuversichtlicher als vor 2 oder 3 Jahren. Ich habe nämlich wirklich das Gefühl, der Weckruf ist verstanden worden. Wir haben jetzt in der Kommission zum ersten Mal einen Kommissar, der sich um Verteidigungspolitik kümmert. Das ist übrigens ein Balte, Kubilius, ein ganz interessanter Mann. Der war 2-mal Regierungschef in Lettland. Und das ist eigentlich genau der Richtige, der dafür werben kann. Zweitens haben wir verstanden, wir können uns nicht nur auf die Amerikaner verlassen. Wir haben eine Friedensdividende gehabt seit dem Ende des Kalten Kriegs von sage und schreibe 2000 Milliarden Euro. Alle Armeen in Europa sind halbiert worden, die deutsche Bundeswehr sogar auf ein Drittel reduziert worden, von 600.000 auf 180.000, ein bisschen mehr als 180.000. Die Marine, die Luftwaffe halbiert worden und wir haben uns einfach in Sicherheit gewiegt. Und das ist jetzt verstanden, das geht nicht mehr. Und ich glaube auch, die NATO wird, der europäische Teil der NATO, wird sich auf eigene Füße stellen müssen. Weil du kannst nicht immer betteln gehen zum Donald Trump oder wer immer sein Nachfolger sein wird. Du musst drauf schauen, dass du auf eigenen Füßen stehst, militärisch, aber nicht nur militärisch. Das Thema Verteidigung und Sicherheit ist ja heute ein umfassendes Thema. Da gehören die Lieferketten dazu, da gehört die Energie dazu, da gehört die Chipversorgung dazu. Kann ja nicht sein, dass VW und andere deutsche Automobilproduzenten auf einmal eine Woche vorher nicht wissen, ob sie nächste Woche noch weiter produzieren können. Da gehört auch die Informationsbeobachtung dazu. Es gibt ein, für mich eines der interessantesten und bedrückendsten Bücher der letzten Wochen, die ich gelesen habe, war von Loringhofen, ein Buch, Der Angriff Russlands auf Deutschland. Der hat nichts, der war der Geheimdienstkoordinator in der NATO. Der hat nichts anderes gemacht, als einmal endlich aufgelistet, was alles von Russland aus derzeit in Europa probiert wird. An Missinformation, an Desinformation, ob das die Corona-Krise, die Impfskepsis war, ob das die Migrationsgeschichte, ob es der Gaza-Krieg ist, ob es der Ukraine-Krieg, Waffenlieferungen ist. Überall sind russische Trollfabriken, und zwar sehr, sehr professionell, unterwegs, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Das heißt, wir müssen aufwachen. Und ich glaube, wir sind zum ersten Mal aufgewacht. Okay. Daher bin ich eigentlich jetzt ein bisschen zuversichtlicher als vor 2-3 Jahren.
Kurze Zusatzfrage nur. Also abgesehen davon, ich glaube auch, wir sind aufgewacht. Die Frage ist nur, ob wir schnell genug aus dem Bett kommen. Aber was jetzt, weil Sie gemeint haben, es müsste der europäische Pfeiler in der NATO gestärkt werden. Österreich ist bekanntlich neutral. Wie soll sich Österreich konkret verhalten in den nächsten Jahren?
Wir haben ja extra deswegen im Jahr 97, 98 unsere Verfassung geändert. Mit dem Beitritt zur Europäischen Union haben wir ja auch eine Beistandsverpflichtung übernommen, der übrigens härter formuliert ist als der Artikel 5 in der NATO. Und wir sind verpflichtet, einen Angriff auf ein Mitgliedsland in der Europäischen Union mit all unseren Möglichkeiten und Mitteln zu unterstützen. Deswegen glaube ich, dass die europäischen NATO-Mitglieder und die Nicht-NATO-Mitglieder innerhalb Europa, aber innerhalb der Europäischen Union alles tun werden, um diese Verteidigungsfähigkeit sicherzustellen. Und da werden wir auch nicht auskönnen. Das habe ich übrigens immer gesagt, ob als Außenminister, ob als Bundeskanzler. Wir können da nicht einfach Trittbrettfahrer sein, sondern es geht auch um unsere Sicherheit, die ja jetzt schon bedroht ist. Was heute an Hackerangriffen gegen das Außenministerium, gegen Spitalseinrichtungen, gegen deutsche Kreisverwaltungen und, oder gegen Firmen passiert. Ich war 12 Jahre lang in einem der großen deutschen Energieversorger. Im letzten Jahr, ich bin vor 2 Jahren ausgeschieden, 40.000 Hackerangriffe, davon einige hundert schwere Angriffe, die wirklich nur mit äußerster Mühe abgewehrt werden konnten. Das kommt alles nicht zufällig daher. Das ist organisiert. Dagegen muss man sich wehren.
Bitte.
Wir können es jetzt sogar noch deutlicher beziffern. 289,2 Milliarden Euro verliert die deutsche Wirtschaft an Cyber, Sabotage, IP-Cloud, Ransomware, also was Sie sich vorstellen können. Mhm. Und das war schon 2022 im Übrigen dreimal so viel wie deutsche Unternehmen an Unternehmenssteuer an den Staat zurücküberwiesen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und es stimmt, dass wir insofern besser geworden sind, als dass 35% dieser Anschläge jetzt über erhöhte Foresight-Kapazitäten verhindert oder zumindest eingeschränkt werden in ihrer Kapazität. Haben wir aber weiterhin im europäischen Kontext, aber im deutschen Kontext auch, die Bruchstellen, wo diese Dinge nicht zusammenkommen, ja, also von der Strafverfolgung und der Nachverfolgung auf der Landesebene bis hin zu den Geheimdiensten, brauchen wir noch viel stärker eine Verankerung auch der europäischen Geheimdienste. Das ist im Übrigen diese ganzen Vulnerabilitäten, die wir hier besprochen haben, die steuern sich hauptsächlich natürlich auch von Staatsakteuren aus China und Russland. Aber wir dürfen uns jetzt auch nichts vormachen, als dass nicht bestimmte Ansätze, jetzt geht es eher um Parteispenden und andere Eingriffe in unsere demokratischen Systeme, was da nicht auch aus den USA auf uns zukommt.
Da wollte ich Sie fragen, Sie sind Spezialistin für transatlantische Beziehungen.
Ja.
Denken Sie, dass sich die USA sozusagen dauerhaft abwenden von Europa und dass das jetzt nicht nur eine Episode ist, sondern dass sich dieser Prozess auch fortsetzt nach Trump?
Also es wäre fast egal, ob es eine Episode ist oder nicht, weil strukturell sind die Veränderungen schon so stark, dass selbst wenn sie, und das ist in keiner Weise gesichert, im Übrigen auch keine Zwischenwahl 2026, weil jetzt alles nicht mehr nach normalen demokratischen Systemen ablaufen wird. Dafür sind die Veränderungen im Wahlsystem in den USA schon zu weit, sie sind schon zu weit gegangen. Aber nehmen wir mal an, um einfach mal das Argument zu machen, es gäbe einen demokratischen Präsidenten 2028. Mhm. Ich saß gerade letztes Wochenende mit dem ehemaligen Justizminister der USA zusammen. Und der hat nochmal gesagt, was sie dann an institutionellem Rückbau leisten müssen, also am Wiederaufbau, was das für einen Verschleiß, für eine Zeit geben werde, wenn eine Volksrepublik China und natürlich ein sperriger Partner, in Anführungszeichen, für die Volksrepublik China wie Russland weiter auf eigenen Interessen agiert, während Amerika dann Nabelschau, aber tatsächlich mit einem Rückbau institutioneller Funktionalität beschäftigt, da fliegen alle Zeitleisten auseinander. Also es ist für den europäischen Kontext muss das egal sein. Weil das ist genau der Punkt. Der Anspruch muss sein, in vielen Bereichen jetzt die eigene Kapazität wieder zu entdecken, den Anspruch an souveräne Systeme. Ich will gar nicht sagen, dass wir das überall in der Fläche leisten können. Es gibt gerade die Riesendiskussion über natürlich richtigerweise unabhängige Cloud-Strukturen, unabhängige Digitalstrukturen, wie wir sie aufbauen, wie wir sie steuern, wie wir sie besitzen, damit unsere Datensätze nicht konvers dafür instrumentalisiert werden, uns zu spalten. Weil es ist wichtig, nochmal zu sagen, dass diese Regierung das in der Tat vorhat. Das steht nicht nur auf Seite 188 im Project 2025. Es ist die Idee ausgegangen, in Anführungszeichen zivilisationelle Partner sich zu suchen in Europa. Und wenn Sie das genüsslich auf der Zunge zergehen lassen wollen, dann schauen Sie sich nochmal die Pressekonferenz von vorletzter Woche oder vor 10 Tagen an, die beim vermeintlichen Dinner geschah zwischen Donald Trump und Viktor Orban. Und wie sich da permanent in einer Männerfreundschaft abgeklatscht wird.
Was meinen Sie mit, das Ziel wäre es, Europa zu spalten? Will die Trump-Regierung sozusagen die EU am liebsten zerstören?
Ja, ganz klar. Und das war schon auf der Münchner Sicherheitskonferenz, bevor J.D. Vance seine Rede hat. Ich hatte mehrere halb private Unterhaltungen mit Teilen, engen Beraterkreisen dieser Regierung. Die haben wirklich gesagt, Europe is dead to us. Ja. Und wenn man sich nochmal den Signal-Chat anschaut, die Messages, die Pete Hegseth und andere miteinander ausgetauscht haben, da ist eine Gehässigkeit gegenüber Europa drin. Ich möchte nicht schon wieder den Europäern aushelfen, XYZ. Ja. Das ist eine europafeindliche, im Großen und Ganzen europafeindliche Regierung, bis auf ganz bestimmte Akteure. Die Amerikaner fänden es deutlich einfacher, ihre Machtambitionen aus der Sichtweise dieser Regierung auf einzelne europäische Länder abzuwälzen. Das kann aber in keiner Weise im Interesse unseres Binnenmarktes und unseres kohärenten Systems sein. Und deshalb, und das wird sich äußern an Parteispenden, wenn Beatrix von Storch in der gleichen Woche, in der Donald Trump über den Abriss des Weißen Hauses spricht, im Eisenhower Office Building vorfährt.
Eine AfD-Politikerin.
Eine führende AfD-Politikerin und innerhalb von 10 Tagen 5 Top-Führungskräfte der AfD tun, dann wollen sie was? Sie wollen Beistand vom Nationalen Sicherheitsrat, um Druck auszuüben auf die Bundesrepublik Deutschland, die angeblich keine Meinungsfreiheit mehr zulässt. Ja, das ist die Verlängerung der Rede von J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz, aber jetzt strategisch ambitionierter. Und das sehen wir, wenn Deutschland im Menschenrechtsbericht der USA hinter El Salvador zurückfällt. Also nochmal, El Salvador ist das Land, was das berüchtigteste Abschiebegefängnis jetzt für die Amerikaner beherbergt, in dem es menschenrechtsunwürdig auf jeder Ebene abgeht. Aber Deutschland ist, ne, ist nicht meinungsfrei, ist nicht funktional. Also hier werden im orwellianischen Neusprech Dinge umgedreht, die aber tatsächlich dann die Auswirkung haben, uns als Verbündete zu schwächen. Und da, ne, da gehen sie auf die Zollpolitik, auf die Energiepolitik, natürlich auf die Technologiepolitik, die die USA auch gerade mit dem Nahen Osten betreiben. Und da geht es zum Teil eben, also die Intention ist, die Volksrepublik China zu treffen. Aber wer wird zerrieben in der Zwischenzeit? Das sind wir. Und das heißt, alles das, was wir jetzt leisten müssen, müssen wir in all diesen Bereichen tun, und zwar gemeinsam.
Vielen Dank. Herr Kahner, erstens teilen Sie diese Diagnose. Zweitens würde mich interessieren, wo Sie eigentlich die größten Abhängigkeiten Europas von den USA sehen, wo vielleicht auch die größten militärischen Defizite sind Europas.
Die Diagnose teile ich 1:1. Das ist ja das, was ich gemeint habe mit der Zeitenwende, dass wir weitestgehend noch nicht verstanden haben, was das heißt, nämlich diese existenzielle systemische Auseinandersetzung zwischen autokratisch geführten Staaten, wo die USA bereits abrutschen in diese Richtung, und eben den Demokratien. Das, was sowohl Russland, weniger China, aber natürlich auch, vor allem aber mittlerweile die USA eben fürchten, sind diese Demokratien aller den europäischen Demokratien. Das ist eine Bedrohung für sie, diese Existenz, genauso wie es eine Bedrohung für Russland, als für Russland empfunden wurde von Wladimir Putin, einen Nachbarstaat zu haben mit der Ukraine im ehemaligen Einflussbereich der Sowjetunion, der demokratisch konstituiert ist, als Muster sozusagen. Und es geht den Ukrainerinnen und Ukrainern besser, als es den Russinnen und Russen geht. Das hat Putin gefürchtet. Und deswegen hat er die Ukraine unter anderem angegriffen. Also diese Auseinandersetzung ist eine existenzielle, leider auch mit den USA. Wo sind wir abhängig von den USA? Natürlich vorwiegend militärisch. Die USA haben einfach jene Systeme, die, man nennt das im militärischen Sprech Enablers, was wir nicht haben. Das heißt, sind die Kräfteverstärker sozusagen. Das sind Führungs- und Informationssysteme, Kommandostrukturen, weitreichende Waffensysteme, Luftbetankungssysteme, eine starke Marine, weitreichende Präzisionswaffen. Wir reden alle, oder viele reden von der Tomahawk, die ja an die Ukraine geliefert werden sollte, ein Marschflugkörper mit 1500 Kilometer, manche sogar bis 3000 Kilometer Reichweite. Das alles fehlt Europa, und dessen muss sich Europa sozusagen bemächtigen in Wirklichkeit. Und das möglichst natürlich aus der eigenen Rüstungsindustrie. Und man sollte nicht vergessen, dass eine eigene Rüstungsindustrie natürlich auch, da meine ich schon auch, dass man mir zustimmen wird, auch volkswirtschaftlich natürlich durchaus positive Effekte haben kann. Und ich sehe auch, wie Dr. Schüssel eigentlich auch ihr erste Anzeichen bereits, dass Europa dieses Zeichen verstanden hat, vorwiegend bei den skandinavischen Staaten. Niederlande und Schweden haben bekannt gegeben, dass sie keine Geheimdienstinformationen mehr mit den USA teilen. Die Begründung ist ein bisschen dünn, würde ich sagen. Im Hintergrund steht natürlich, dass man weiß, dass Geheimdienstinformationen, die mit den USA geteilt werden, unter Umständen in Moskau landen. So weit sind wir heute schon. Es ist glücklicherweise auch so, dass mittlerweile also auch die europäische Rüstungsindustrie in der Lage ist, eben diese Enablers zu bauen. Gerade jetzt hat zum Beispiel ein schwedisches Unternehmen bekannt gegeben, dass Saab, das ist jetzt diese Überwachungskommando- und Überwachungsflugzeuge, die in der Lage sind, von dort aus sozusagen Informationen zu vernetzen, weitreichend zu vernetzen. Nicht aus den USA beschafft werden, sondern eigene Flugzeuge beschafft werden, europäische Flugzeuge. Also hier gibt es tatsächlich positive Zeichen, dass wir diese Abhängigkeiten reduzieren können. Wir müssen uns nur bewusst sein, gerade im Bereich der Rüstung, dass das nicht von heute auf morgen geht, sondern dass das Jahre dauern wird. Und in dieser Zeit sind wir weitestgehend noch auch von den USA abhängig. Genauso wie die Ukraine natürlich auch noch abhängig ist von Waffenlieferungen aus den USA, die aber natürlich mittlerweile von den Europäern ja bezahlt werden.
Würden Sie auf diese Weise dann diese fast peinlichen Schmeichelaktionen interpretieren, die wir erlebt haben im Weißen Haus, als da 7 Regierungschefs ins Weiße Haus gepilgert sind.
Ja, absolut. Ich glaube, dass diese Vorstellungen der Trump-Show dann mittlerweile der Vergangenheit angehören werden. Ich denke, dass Europa selbstbewusster wird. Wir sprechen ja einerseits von den 5, andererseits von einer Troika, die also aus Großbritannien, Deutschland und Frankreich besteht, die also hier mit einer klaren Stimme unter Umständen auch sprechen können. Also ich denke, das wird der Vergangenheit zunehmend der Vergangenheit angehören. Und da hat sich in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, einiges getan.
Herr Schüssel, woher soll das Geld kommen für die Aufrüstung? Ich meine, europäische Staaten stöhnen jetzt schon unter gewaltigen Schuldenbergen und es ist wahrscheinlich auch nicht populär, so viel Geld in Rüstungsgüter zu stecken. Wie erklärt man das der Bevölkerung?
Ja, wobei heute schon gibt ja Europa mehr Geld für Rüstung aus als zum Beispiel China oder natürlich noch viel mehr als Russland, weniger als Amerika. Das heißt, in Wahrheit geht's nicht, natürlich geht's auch um mehr Geld, das ist schon richtig. Aber ich glaube, vor allem geht's darum, dass man das Geld besser einsetzt. Und da ist wiederum zum ersten Mal, das hat mich, ich war ja früher Wirtschaftsminister, und das war immer eigentlich auch ein Thema für mich. Ne? Die Amerikaner haben ja sehr viele Innovationen über DARPA, über die militärischen Fonds und militärische Beschaffung zustande gebracht. Und wir haben das eigentlich nie wirklich forciert. Zum ersten Mal machen jetzt zum Beispiel Leonardo und Thales, Rheinmetall und wie sie alle heißen, die machen Kooperationen, so wie das eben beim Airbus ganz gut funktioniert hat. Das wird ein paar Jahre dauern, das stimmt schon, aber man muss jetzt beginnen, weil heute ist es schon in Wahrheit zu spät. Daher jetzt anfangen und natürlich auch in der Übergangszeit wird sicher auch mehr Geld in die Rüstung hineingesteckt werden müssen. Ob das dann wirklich die 5% sein werden, also da lasse ich grüßen, also das schaue ich mir mit Gelassenheit an. Aber jedenfalls diese Art und Weise, die wir ja auch gehabt haben, wir waren ja auch Trittbrettfahrer, wir haben ja unter 1% für unsere Sicherheit ausgegeben. Und das muss ich ehrlich sagen, das gehört zur zentralen Aufgabe eines Staates, dass du deine eigenen Grenzen, deine eigene Bevölkerung, deine eigene Sicherheit und Souveränität garantieren kannst. Und wiederum, Sie haben das mit Recht angesprochen, ganz wichtig ist auch die wirtschaftliche Souveränität. Am Montag habe ich eine große Diskussion gehabt mit einem ganz großen deutschen Unternehmen. Die stellen jetzt um auf KI und auf Cloud. Alle Daten kommen in die Cloud. Meine Frage, na, ich werde ja hoffentlich eine europäische Cloud verwenden. Die haben mich fassungslos angeschaut. Es gibt ja nur 3 große Clouds. Das ist Apple, das ist Microsoft und das ist Amazon. Und die Gefahr ist, dass Apple und Amazon eventuell sogar selber in dieses Geschäftsmodell einsteigen könnten, daher Microsoft. Da sage ich mir, bitte, ihr könnt es doch nicht ernstlich, wenn ihr alle eure Daten hineingebt, garantieren, dass die Daten ganz sicher nur für euch sind. Ja, das stimmt schon, das können sie nicht garantieren natürlich, aber die Microsoft alleine beschäftigt 3500 Sicherheitsexperten, die nichts anderes machen, als Tag für Tag, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, die Sicherheit der Daten garantieren. Bitte jetzt 3500 Experten, das wird doch in Europa auftragbar sein. Und wir haben ja auch genauso viele Daten wie die Amerikaner. Wir können doch nicht nur von den Daten von den Clouds der Amerikaner oder von den Raketen, wenn du einen Satelliten raufschießen willst ins All, musst du entweder den Elon Musk fragen oder die Chinesen. Ich meine, da müssen wir doch selber etwas entwickeln. Mit der ESA musst oft jahrelang warten, bis ein ordentlicher Raketenstart gelingt. Gibt übrigens jetzt einige gute Startups. Ein Österreicher, ein junger Vorarlberger, der Daniel Metzler, hat zum Beispiel jetzt ein solches Startup gegründet, ESA Aerospace, und hat schon immerhin einige Raketenstarts hingelegt. Also es gibt Hoffnung. Du musst nur verstehen, worum es geht. Und das muss dann ernst genommen werden, da muss es auch Finanzierungen geben, da müssen solche Startups auch wirklich gefördert werden, da braucht man einen europäischen Kapitalmarkt, so wie das die Amerikaner haben, muss nicht alles vom Staat kommen, sondern könnten wir zum Beispiel über Pensionsfonds, also sollten wir ein zweites und drittes Standbein für die Pension langsam aufbauen, weil das ist überall auf der Welt, sind das die interessantesten Investoren, die sich gerade für solche strategische Fragen eignen würden. Also ich glaube, da liegen so viele Chancen im Moment auf dem Weg, man sollte sich bücken und sie aufnehmen.
Haben Sie das Gefühl, dass diese, Frau Klüber, dass diese Chancen erkannt werden und dass wir auch im europäischen Maßstab führende Politiker haben, die in der Lage sind, Dinge nicht nur zu erkennen, sondern auch die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und eine Richtung vorzugeben, eine Vision zu entwickeln, die sie dann auch den Bürgern erklären?
Also wie hieß es früher beim Kinderüberraschungseis, sind ja gleich drei Geschenke auf einmal. Also ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich habe letzte Woche gerade gesagt auf einer Podiumsdiskussion, wir sehen den Patienten mit all den verschiedenen Krankheiten, die er hat. Wir haben uns jetzt auch schon Instrumente zurechtgelegt. Ja. Auch im Übrigen, bevor wir die Kapitalmarktunion realisieren, ist genau richtig, brauchen wir mehr Möglichkeiten, gemeinsames Risiko zu gehen. Dafür gibt's das ist ein schönes Akronym, weil wir das ja gerne in Europa haben. Aber es sind im Grunde genommen europäische Projekte von großem gemeinsamem Interesse, wo man also öffentliche Gelder reinspülen kann, aber eben auch private, ne, die EPCEIs. Solche Dinge gibt es, da gemeinsam Risiko zu tragen. Und wir sehen, ne, wir müssen uns loskoppeln von einer Rohmaterialabhängigkeit. Wir müssen Lithium selber fordern. Wir müssen im G7-Zusammenschluss außerhalb der USA, aber mit neuen Partnern, Südkorea, Japan, Australien, müssen uns überall reinlehnen. Aber bislang machen wir es so, wir legen uns die Instrumente fein säuberlich nebeneinander. Auch 500 Milliarden Infrastrukturvermögen. Und habe aber noch nicht beschlossen, also Bundeskanzler Schüssel hat es gerade schön erwähnt oder im Grunde genommen darauf hingewiesen, man braucht eine Forschung- und Entwicklungsinfrastruktur, die jetzt auf die neuen militärischen Systeme und Infrastrukturen schon hinarbeiten, als auf bemannte Vehikel. Also ne, wir führen jetzt wahrscheinlich keinen Panzerkrieg mehr im klassischen Sinne. Und ne, auch die VW-Problematik könnten wir lösen, wenn wir mal überdenken, was wollen wir eigentlich für eine Industriepolitik haben. Also ne, die radikalen Fragen, wer wollen wir eigentlich, dass Wolfsburg weiter VW Golf baut oder sollen sie mal andere Sachen bauen? So, aber diese wirklichen drastischen Fragen, die wir uns jetzt stellen müssen, das trauen wir uns noch nicht in Summe.
Ja.
Das heißt, wir legen uns die Instrumente, wir sehen den Patienten, wir legen uns die Instrumente zurecht. Und dann haben wir im politischen System Angst davor, sie in die Hand zu nehmen, weil, und da kommt jetzt der Druck aus der populistischen Seite, weil das tatsächlich Veränderungen, ne, bewirken würde. Und das Erste, was wir an der Harvard Kennedy School in einem Leadership-Curriculum beibringen, ist, da kommen lauter Menschen an, die die Welt verändern wollen, ist, Veränderung erzeugt Verluste. Und die erste Aufgabe muss jetzt sein, in der öffentlichen Politik zu gucken, wo sind die Schmerzen und wie gehe ich die Schmerzen der Menschen an? Weil die Populisten, das haben wir eben besprochen, machen sich's einfach, indem sie, ne, wir nennen es im Englischen Grievance Populism, indem sie einfach dann die Schmerzen der Menschen anfangen einzukassieren, ja, aber dann keine Handlungsoptionen aufzeigen.
Aber wo sind Sie die Politiker, die dazu in der Lage wären im europäischen Maßstab?
Gut, wunderschönes Beispiel. Ich habe gerade einen Artikel geschrieben, dass es nämlich nicht mehr reicht, mit Goldgeschenken und Kniefällen im Weißen Haus anzukommen. Ich finde, ein wunderschönes Beispiel ist diese niederländische Parlamentswahl. Und wenn ein Junge noch dazu, Chefkandidat der D66, sagt so, ich nehme jetzt mal die Zähne auseinander, dann ist es ein richtig und wichtiges Signal. Wir sehen es zum Teil auch bei Pedro Sanchez und anderswo. Aber auch der Bundeskanzler, der Deutsche, hat es meiner Meinung nach nicht oft und laut genug gemacht. Aber er macht es auch im Zusammenhang von Technologie. Wenn er bei der Schwarz Group ist, die eben jetzt eine Independent Cloud baut, dann sagt er, wir müssen uns unabhängig machen. Und dann ist die Botschaft relativ deutlich. Aber, und da geht es jetzt wirklich wieder um die NATO und auch die Verfasstheit, Artikel 5 ist die eine Sache, das ist die Beistandsklausel, die wir alle kennen. In Artikel 2 geht es aber darum, dass wir alle Demokratien sein sollten und uns in unserer institutionellen Festigkeit unterstützen sollen. Wenn wir also in der Tat nicht anfangen, auch die Zähne auseinanderzunehmen, und Franklin Delano Roosevelt hat 1941 eine Rede gehalten, die sogenannte Arsenal der Demokratie-Rede, also die Waffenkammer der Demokratie. Und da hat er seine Bürger darauf eingeschworen, Sie müssten, wenn Sie Ihre vier Freiheiten verteidigen wollen, wenn Sie das Verständnis einer Unabhängigkeitserklärung und einer amerikanischen Verfassung verteidigen wollen, dann müssen sie in eine Industrialisierung auch einer Waffenproduktion investieren, um die nach Europa, nicht in, selber in den Krieg einzugreifen, das war ja damals noch gar nicht der Fall, sondern um die Demokratien der Welt zu unterstützen. Und das ist eben der Ernstpunkt. Und da, also wir sind noch nicht ganz da, wir kommen dahin, aber das muss sich eine europäische Politikerriege trauen, denn das ist die Ernsthaftigkeit der Lage, der wir jetzt gegenüberstehen.
Herr Dr. Schüssel, ganz kurz.
Ich wollte nur einen Satz sagen. Ich glaube, das Entscheidende ist, neben der Analyse und der Problembeschreibung, du musst, wenn du etwas anzündest, sozusagen an Diskussion, du müsstest, glaube ich, schon auch der Bevölkerung dann eine Erzählung mitgeben, wofür das Ganze ist. What's the purpose? Wofür ist das Ganze? Was wird am Ende dann besser? Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt einfach auf Teufel komm raus Rüstung finanziert oder dass man, was weiß ich, jetzt zurückgeht in die Zeit des Kalten Kriegs, sondern es geht darum, was wollen wir erreichen? Wo wollen wir in 5, in 10 Jahren stehen? Was soll dann sozusagen besser sein? Und diese Erzählung fehlt ein bisschen noch. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich beim Friedrich Merz, den ich sehr schätze übrigens, ein bisschen noch vermisse. Ne? Der beschreibt das Richtige analytisch, aber sozusagen das Gesamtbild, worum es geht, dass Europa wirklich unabhängiger, sicherer, freier sein muss, dass wir nicht abhängig sein dürfen von irgendwelchen Autokraten oder Diktatoren. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und ich glaube, eine solche Erzählung würde schon gut passen.
Und dazu ist der Bundeskanzler im Übrigen fähig. Aber das ist natürlich eine europäische Volkskrankheit. Wir können im Politischen schlecht mit Gefühlen arbeiten, weil wir das ja für ganz abwegig halten. Was wir aber wissen ist, die Menschen sind schon so verunsichert, die müssen das auch spüren. Und wenn ein Bundeskanzler bei der Neueröffnung der Synagoge in München mehrere Tränen verdrückt, weil er weiß im Übrigen, wohin Autokratie führt, weil wir das nämlich genau wissen und das Strickmuster ist das Gleiche, dann ist ein Gefühlsausdruck auch nötig und gibt ihm eine Glaubwürdigkeit. Und dafür muss er, aber nicht nur er eben, ne, eine Brücke finden, weil wenn wir uns anschauen, wie die Europawahl, die Wahlbeteiligung an einer Europawahl historisch hoch, ja, aber für welche Parteien? Die Europäer merken sehr wohl, dass sich hier etwas bewegt. Und die wollen in diesen ganzen Veränderungen genauso angesprochen werden, dass es eben auch eine Vision, aber eine persönliche und eben auch eine menschliche Visionen gibt, die Europa dann voranträgt, über die Sachargumente hinaus.
Wir haben jetzt nicht mehr allzu lang Zeit, müssen aber noch Europa retten. Deswegen, Herr Kahner, die Frage, welche Schritte sollte die Europäische Union setzen, um sich zukunftsfit zu machen? Sie haben den militärischen Bereich genannt, darüber müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr reden. Mir erscheint noch wichtig, dass Europa in einen Modus kommen muss, Entscheidungen schneller zu treffen.
Genau das ist der zentrale Punkt. Die Strukturen der Europäischen Union müssen so gestaltet werden, dass Entscheidungen schneller fallen können, anlassbezogen entschieden werden kann, relativ rasch entschieden werden kann. Und ich meine, man wird daran denken müssen, für bestimmte Politikbereiche das Einstimmigkeitsprinzip in der Europäischen Union zu kippen und es hinter sich zu lassen, um eben schneller zu Entscheidungen fähig zu sein.
In welchen Bereichen?
Im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik jedenfalls, da kann ich mir einfach nicht leisten, dass Staaten wie Ungarn oder die Slowakei unter Umständen Beschlüsse relativ lang blockieren, wobei am Ende des Tages sie ja dann ohnehin in irgendeiner Form sich wieder dieser Entscheidung ja entziehen, ob sie den Raum verlassen bei der Abstimmung oder gar nicht dabei sind, wie auch immer. Aber es dauert eben zu lange und diesen Bereich kann ich mir bestimmte Verzögerungen bei Entscheidungen einfach nicht mehr erlauben. Aber was mir ganz wichtig scheint, und da waren wir ja ohnehin schon auf dem Weg, argumentativ sozusagen, es geht um zwei Dinge ganz zentral. Dr. Schüssel hat das bereits angesprochen. Diese politische Kommunikation muss anders werden, muss europafreundlicher, europazentrierter werden. Es sollte klar werden, endlich, dass wenn man europäische Interessen verfolgt, unter Umständen auch unter Hinteranstellung der nationalen Interessen, dient das allen? Wenn ich nur nationale Interessen allein verfolge, dient das Europa ganz sicherlich nicht und schwächt fallweise auch Europa. Das heißt, diese politische Kommunikation muss sich ändern und ein für mich ganz wichtiges Credo, sehr viel an der öffentlichen Haltung der Gesellschaft resultiert ja aus mangelndem Wissen. Und ich denke, dass Bildung ein ganz zentraler Bestandteil dieser Strategie sein muss, wie Europa eben ein geeinterer Kontinent und handlungsfähigerer Kontinent werden kann. Also Investitionen in Bildung sind essentiell. Und wenn man immer sagt, naja, das dauert ja Generationen, bis sich das dann letztlich in irgendeiner Form zeigt und manifestiert, mag sein, aber irgendwann mal wird man beginnen müssen. Wenn man nie beginnt, wird man nie in eine Richtung kommen, wo Europa eben handlungsfähiger wird, resilienter wird und in der Lage sein wird, seine eigenen Interessen mit Nachdruck zu verfolgen und natürlich die Bevölkerungen vor Bedrohungen zu schützen. Auch das hat Dr. Schüssel ja bereits angesprochen. Das ist eine der Kernaufgaben des Staates im übertragenen Sinn der Europäischen Union, für den Schutz der eigenen Bevölkerungen vor Bedrohungen zu sorgen. Und wenn wir heute die Tatsache ins Auge fassen, dass eigentlich wir derzeit nicht in der Lage sind, unsere Bevölkerungen gegen alle Bedrohungen aus dem Luftraum zu schützen, schon gar nicht aus dem Weltraum, um noch einen Schritt weiter zu gehen, dann ist das eigentlich dramatisch. Und das müssen wir einfach auch den Menschen erklären, besser erklären, als wir es in der Vergangenheit getan haben.
Herr Schüssel, ich glaube, mit der kompletten Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip im außen- und sicherheitspolitischen Bereich waren Sie bisher nicht einverstanden. Glauben Sie, dass man dieses Dogma jetzt überdenken muss im Lichte der letzten Entwicklungen? Oder würden Sie nach wie vor sagen, es ist besser, ein Einstimmigkeitsprinzip festzuhalten in diesem Bereich?
Nein, über 95% aller Beschlüsse in der Union werden ja heute mit Mehrheit gefasst. Und das ist auch gut so. Mich stört es überhaupt nicht, wenn da Mehrheitsabstimmungen sind. Ich habe nur gesagt, es wird schwierig sein, das durchzusetzen. Aber ich glaube, das ist eine Diskussion, die man locker angehen sollte. Aber zur Frage Europa. Erstens einmal, wenn Sie sich erinnern, vor ein paar Wochen war ja dieses berühmte Treffen zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin in Shanghai, bei der Shanghai-Kooperation am roten Teppich. Da sind sie also dort herummarschiert und witzigerweise waren die Mikrofone nicht ausgeschaltet. Man konnte also daher mithören, was diese zwei miteinander reden. Ich habe mir gedacht, die werden natürlich irgendwie die nächste Sauerei planen, wie sie Europa oder die Amerikaner oder den Westen insgesamt schädigen werden. Worüber haben sie wirklich geredet? Wie man länger lebt. Putin hat erklärt, es gibt ja jetzt Möglichkeiten, dass man viel länger leben kann mit diesen modernen medizinischen Mitteln. Xi Jinping hat erklärt, man könnte bis 150 Jahre alt werden. Also über dieses Thema haben sich diese zwei Alten, die alle schon über 70 sind, unterhalten. Also mit Verlaub gesagt, keine Angst vor Autokraten. Ich persönlich glaube, das Allerwichtigste ist, dass Demokratien wie etwa europäische Demokratien auf die Jungen, auf den Wechsel, auf die Veränderung, auf die Mobilität, auf die Innovation setzen. Die letzten zwei Nobelpreise für Wirtschaft, voriges Jahr und heuer, sind an Ökonomen gegangen, die genau dieses Thema zum Hauptthema gehabt haben. Innovation schafft Wachstum. Einer davon war ein interessanter Mann, ein palästinensischer Flüchtling, dessen Vater in einem jordanischen Flüchtlingslager war, der Metzger, Fleischhauer, und hat sein ganzes Geld zusammengekratzt, damit der Bub nach Amerika auswandern kann, dort studieren. Der ist halt Nobelpreisträger und publiziert über Wachstum und Innovation. Und das ist unser Thema. Wir haben in Europa zwei ganz wichtige Waffen, die anderen nicht haben. Wir haben erstens einmal den Binnenmarkt, den haben die anderen auch, aber wir sollten den viel stärker als Waffe, als sinnvolles Instrument nutzen. Und das Zweite ist, wir haben viel mehr Partner auf der Welt, als wir glauben. Sie haben es erwähnt, das sind die EFTA-Staaten noch dazu, EWR-Staaten, das sind die Kanadier, das sind die ASEAN-Staaten, das ist Japan, Australien, Koreaner. Das sind natürlich viele afrikanische Staaten, die auch Israel, die nicht unbedingt jetzt zerrieben werden wollen zwischen den Amerikanern und den Chinesen. Und wir sind mit den Wahrheit freundliche Partner, wir bedrohen niemanden, wir sind offen, Wir drohen nicht mit Zöllen, sondern wir wollen eigentlich einen friedlichen, fairen, freien Welthandel propagieren. Dann sollten wir aber auch diese Chance nützen. Mich ärgert, dass wir in Österreich noch immer diskutiert über den Mercosur. Bitte, wir haben ein Freihandelsabkommen mit Mexiko. Seit wir das haben, ist unser Export nach Mexiko explodiert. Ja, wovor fürchten wir uns denn? Wie wir die Erweiterung gemacht haben, war viel Skepsis auch bei der österreichischen Bevölkerung. Heute ist Polen einer der wichtigsten Handelspartner für uns. Die sind heute ein Wirtschaftsmotor in der Europäischen Union. Daher sollten wir auch die künftigen Erweiterungen nicht ängstlich bewerben oder betrachten, sondern als positive Chance sehen. Das ist mein Thema. Auf die Jungen schauen, auf die Frauen schauen. Ist auch interessant. Fast alle Führer der Welt sind Männer. Also ich glaube, dass da viel mehr drinnen wäre, wenn wir auf 50% unserer Talente nicht verzichten würden.
Vielen Dank. Ja, auch an Sie die Frage, was Europa tun muss, vielleicht auch in dem Zusammenhang. Ich glaube, wir haben so die Tendenz, und Sie haben das angesprochen, dass wir dann meistens die Schwäche bei uns suchen und gar nicht so sehr auf Stärken achten und vielleicht auch Schwächen anderer übersehen.
Ja, das wäre der Punkt mit der wirklichen strategischen Vorausschau. Also wir blicken anders, also wir blicken insgesamt unstrategisch in die Welt noch. Aber wir haben eben gehört, wie sich das verändern kann. Und ich würde vielleicht auch nur noch mal ein Spezifika ergänzen, was diese ganzen verschiedenen Gruppen auch noch mal eint. Wir sind ein Europa der Regionen. Wir sind ein Europa des Lokalen. Wenn wir uns anschauen, wie Industriepolitik funktioniert, besonders natürlich im Kernland Deutschland. Wir haben die Kernindustrien, aber wir haben massive KMUs, Zulieferer, Kleinstunternehmen, Familienunternehmen. Und ich sage Ihnen, ich komme gerade von einer Sitzung, die wir bei der Bertelsmann Stiftung abgehalten haben, die hieß Zusammen zukunftsfähig. Und da saßen die C-Suites von führenden Unternehmen zusammen und haben wirklich sich gefragt, wie sie ihre Verantwortung nach vorne neu nutzen können. Und zwar nicht nur die Verantwortung für Europa, sondern für ihre Regionen, für ihre Schulen. Ich habe gerade die US-Deutsche Bürgermeisterkonferenz moderiert zum zweiten Mal. Und dann haben sie einen Bürgermeister da sitzen, wie Eckhard Würzner, der sein Bildungssystem in der Universitätsstadt Heidelberg als Ökosystem beschreibt, was im Kindergarten losgeht. Weil wir können nicht auf Spitzenforschung in der EU warten, die wir dann rauslösen aus der Grundlagenforschung in der Industrie. Sondern das ist genau der Punkt. Wir müssen im Kindergartenalter anfangen und das mit einer regionalen Intensität fassen, damit unser Wettbewerbsvorteil, die Klein- und Mittelständler, zusammengekoppelt mit neuem Denken über Industrialisierung, dass das wieder zum strategischen Vorteil wird. Das ist eine wahnsinnige Geschichte, die wir uns übrigens aus dem Wiederaufbau, nochmal, wir erzählen viel zu wenig die Geschichte der Nachkriegszeit, ja, wie wir uns aus dem Nichts und vor allen Dingen auch erstmal Visionen gegeben haben, unsere Städte aus dem Kern, aus dem Schutt wieder aufgebaut haben und wie wir dann auf dieses Modell gekommen sind. Und das so stark regional verankert, dass in der Tat jeder in diesem Raum und jeder in unseren Gesellschaften wieder eine Wirkung entfalten kann. Ich glaube, wir haben viel zu lang inklusive in Deutschland, gerade in den großen Krisen, in der Finanzkrise gesagt, schaut weg, wir regeln das in Europa. Und dann ging es so, dass die Deutschen den Griechen auf Skiliften die Finger in die Brust zeigten und ihr sagten, ihr habt Schuld. Diese Sorte von Mentalität geht nicht mehr. Wir sind jetzt wirklich alle in einem Boot und das bedarf den einzelnen Anspruch und die Wirkungslogik für uns alle, dort, wo wir sind.
Vielen Dank. Herr Karner, Sie haben, ja bitte. Ach, Sie haben das Schlusswort. Im Untertitel Ihres Buches steht, Europa gehört die Zukunft. Vielleicht können wir auch on a positive note enden. Und Sie können begründen, auch nochmal zusammenfassen, was Sie denn so optimistisch stimmt.
Optimistisch macht mich das europäische Potenzial auf der einen Seite und auf der anderen Seite das, was hier auch bereits ausgesprochen worden ist, die Tatsache, dass ich glaube, dass sozusagen, dass die Signale verstanden wurden. Also im Prinzip verstanden wurde, auch politisch verstanden wurde, dass wir eine Zeitenwende erleben, dass es kein Zurück mehr in die alte Situation geben wird, auch mit Russland und China und den USA nicht mehr eine alte Situation gegeben wird. Und weil es verstanden worden ist und das Potenzial da ist, wird Europa das tun, was es immer schon konnte, nämlich sich selbst sozusagen neu zu erfinden, Krisen anpassen, sozusagen über die Wellen reiten der Verunsicherung und am Ende des Tages tatsächlich ein neues, starkes Europa entstehen, das in der Lage ist, sich in der Welt als Weltmacht, als eigene Weltmacht zu behaupten. Davon bin ich fest überzeugt.
Vielen herzlichen Dank. Danke für die klugen, leidenschaftlichen Bemerkungen. Ich wünsche einen schönen Abend.